Schlussworte. Gespräche über Leben und Tod.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlussworte Gespräche über Leben und Tod. Mein heutiger Gesprächspartner ist eine ganz, ganz tolle Frau, die ich schon über viele Jahre kenne. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Mechthild Schröter-Hohpieper.
Dankeschön, Maike. Ich bin gerne hier.
Liebe Mechthild, du bist Trauerbegleiterin und du bist Inhaberin von LAVIA, Institut für Familientrauerbegleitung. Du bist auch Autorin von vielen sehr erfolgreichen Büchern über Trauer und Abschied und Referentin und Expertin für die Themen Kinder- und Jugendlichentrauer. Erzähl mir doch nochmal, wie bist du zu diesen Themen gekommen?
Ich komme aus einer großen Familie. Wir waren 5 Kinder zu Hause, haben mit den Großeltern im Haus gelebt. Ich bin auf die Welt gekommen, es waren schon eigentlich immer Leute da gewesen. Ich habe dann bei den Pfadfindern mitgemacht, erst als Kind, als Jugendliche, später in der Leitung, auch in der Diözesanleitung, und habe da die Ausbildung mitgemacht und bin Erzieherin geworden. Habe dann eine Kita zum Schluss geleitet und als der erste unserer 3 Söhne geboren wurde, bin ich gefragt worden, gemeinsam mit einem Priester, ob wir Fortbildungen anbieten im religionspädagogischen Bereich. Das haben wir dann vor 30 Jahren gemacht und wir sind in dem Jahr direkt gefragt worden, ob wir nicht was zum Thema Tod und Trauer anbieten für den Kindergarten. Und wir haben es beide abgelehnt. Also der Pater, der eben sagte, Mensch, das ist aber zu traurig. Und mir ist dann damals tatsächlich erst bewusst geworden, dass das auch in der Theologenausbildung keinen hohen Stellenwert hat. Okay. Dieses Thema Trauer bis heute nicht eigentlich. Und ich selber habe gedacht, ach, warum das denn? Ich habe meinen toten Großvater gesehen und war mitgenommen worden. Und mir war damals aber nicht bewusst, dass ich einfach Glück hatte, weil ich 3 Jahre alt war. Ich war 3 und konnte Tod und Schlafen nicht voneinander unterscheiden. Ich hatte Glück, weil meine Eltern gelassen waren. Und wenn ich als 3-Jährige Angst bekommen hätte, dann nur, weil die Eltern Angst gehabt hätten. Aber das war mir nicht bewusst. Ich habe später aber mitbekommen, dass meine Schwester, die 7 Jahre alt war, dass die gesagt hat, dieses Erlebnis, den toten Großvater zu sehen, wo ich sage, das ist aber gut, das war für sie ganz furchtbar. Okay. Ich konnte aber erst später 1 und 1 zusammenrechnen. Es war für sie furchtbar, weil sie war 7. Und mit 7 Jahren verstehe ich mehr und habe schon mehr Ängste aus der Gesellschaft aufgenommen, wie mit 3 Jahren eben. Und wir haben es aber abgelehnt. Und dann im nächsten Jahr kam wieder die Anfrage. Und dann kam im Grunde der Auftrag, diese Fortbildung zu machen. Und dann hat Pater Katzer geguckt, wo gibt die Kirche eigentlich was her? Also was bedeuten diese Rituale? Und wir haben uns das nochmal genau angeguckt. Und ich selber habe geguckt, wer braucht das denn? Warum braucht man das denn? Und habe wirklich all das, was zu lesen da war, gelesen. Es gab nicht viel im Kinder- und Jugendbereich. Und habe ihn ganz viel gefragt und geguckt. Und dann plötzlich entdeckt, es braucht Trauer. Auf jeden Fall, es gibt Trauer. Aber die wird nicht so eingesetzt, wie wir die wirklich auch brauchen. Und so bin ich dazugekommen. Also im Grunde, ich habe dann das erste Seminar gegeben zum Thema Trauer und habe gemerkt, das ist mein Thema. Und mich haben ganz viele Leute gefragt, wer ist denn bei dir gestorben? Weil man immer wieder auch glaubt, dass man sich für dieses Thema interessiert, wenn jemand gestorben ist. Aber Trauer ist so vielfältig und heute weiß ich auch ganz sicher, dass die Kurerfahrung, die ich hatte, diese Kinderkurverschickung mit 6 Jahren, dass das bestimmt eine große Rolle gespielt hat, warum das so angedockt hat. Ja, dass ich Trauer kannte, aber eigentlich noch nicht in der Lage war, das auszudrücken. Weder mit 6 noch später, bis es zum Thema wurde im Grunde.
Naja, man muss sich ja auch vorstellen, vor 30 Jahren, du hast es gerade selbst schon gesagt, es gab halt noch fast nichts. Also heute, du bist ja, trägst ja dazu auch bei, gibt es viele gute Bücher dafür, viele Literatur. Im Internet gibt es viel darüber zu lesen, aber vor 30 Jahren war das eben, ich glaube, wirklich noch ein weißer Fleck auf der Karte.
Ja, es gab kaum Bücher dazu. Es gab Leb wohl, lieber Dachs und Abschied von Rune. Meine kleine Nichte ist vor 35 Jahren gestorben und da waren das die einzigen Bücher, die ich gefunden habe. Vielleicht gab es noch andere, aber eigentlich so auf dem Markt bekannt, als Erzieherin bekannt, waren diese beiden Bücher. Und das Spannende ist, heute hat fast jeder Kindergarten das Buch Abschied von Rune. Das war das erste, das auf den Markt gekommen ist. Aber es gibt kaum einen Kindergarten oder ich würde mal sagen, mehr als 2/3, die damit nicht arbeiten, ja, die das Buch aber da stehen haben und die selber berührt sind, die Erzieherinnen, aber sich nicht trauen, mit den Kindern zu arbeiten, weil sie immer wieder glauben, dass das, was sie fühlen, was ihre Berührung ist, bei den Kindern genauso da ist. Und das stimmt so nicht.
Naja, da kommen wir ja direkt zu den Themen, über die wir heute sprechen wollen, wie man eben mit Kindern über diese Themen spricht. Das hat ja viel auch mit den Ängsten der Erwachsenen zu tun, also nicht mit den Kindern über das Thema zu sprechen. Was würdest du sagen als Expertin, wie spreche ich denn mit Kindern über den Tod?
Indem ich sachlich drüber rede, indem ich den Tod zum Thema mache, da, wo ich noch nicht selber emotional berührt bin. Mhm. Also, dass ich nach Möglichkeit nicht erst dann darüber spreche, wenn die Oma gestorben ist oder die Oma im Sterben liegt und mir das Sprechen so schwer fällt, weil die Trauer mich ergreift. Und die darf ja einfach bei mir da sein. Aber es wäre so gut, ich würde es schon vor zum Thema machen, indem ich ein Bilderbuch da habe, genauso wie ich ein Bilderbuch zu anderen Themen da habe. Vielleicht fahren wir im nächsten Jahr zum Bauernhof hin und ich kaufe jetzt schon oder schenke jetzt schon zu Weihnachten ein Bilderbuch zum Bauernhof, um darüber zu erzählen, damit ich nicht erst auf dem Bauernhof sage, das ist eine Kuh, sondern dass das Kind die Kuh wiedererkennt. Ja, und beim Tod ganz genauso. Wieso sollten wir diese Bücher nicht da haben? Weil diese Bücher nicht gefährlich sind. Diese Bücher sind an sich nicht traurig. Die triggern eine Traurigkeit an, wenn wir Traurigkeit in uns haben. Solange Kinder aber nicht in Berührung gekommen sind mit großem Schmerz, mit großem Abschiedsverlust, werden sie mitfühlend reagieren, sie werden interessiert reagieren, aber sie werden erstmal nicht traurig reagieren. Um traurig zu reagieren, brauche ich auch eine Traurigkeit in mir. Und von daher, der tote Vogel auf der Straße, dass die Mama, der Papa sagt, schau hier vorne, da liegt der Vogel, der ist überfahren worden. Die können auch noch sagen, der hat vielleicht nicht aufgepasst, dass das Auto kommt. Ja, also wir bringen ja oft so viele erzieherische Sachen damit rein. Aber dass wir nicht sagen, schau nicht hin und wir ziehen das Kind weg, weil da fangen wir an, Ängste zu machen. Schau nicht hin, damit machen wir Angst. Das ist so wie, ich bringe immer gerne das Beispiel, ich habe früher Angst vor dem Zahnarzt gehabt, weil die Zahnärzte in meiner Kindheit nicht so gut waren. Die haben einfach weitergebohrt. Ja, und wenn man dann gesagt hat, au, au, dann haben die gesagt, bin gleich fertig und haben einfach so weitergemacht. Ja. Ich bin heute stolz darauf, dass meine Kinder keine Angst vor dem Zahnarzt haben, weil ich habe für mich gesorgt. Ich habe einen Zahnarzt gewechselt, ich habe heute keine Angst mehr davor. Aber ich habe meinen Kindern nie gesagt, wir gehen heute zum Zahnarzt, ihr müsst auch keine Angst haben. Sondern wir gehen zum Zahnarzt. Ich habe auch nie gesagt, wir gehen einkaufen. Ihr müsst keine Angst haben, ja?
Stimmt.
Und an diesem Beispiel merkt man einfach, wie wir anfangen, Ängste zu übertragen. Red ich mit einer tiefen Stimme? Red ich mit einer gebeugten Körperhaltung? Solche Dinge eben beeinflussen ja auch Kinder. Auch wenn man Kinder fragt, möchtest du mitkommen zur Beerdigung? Ich würde das Kinder nicht fragen, weil Kinder können das an sich nicht entscheiden. Und sie wissen auch nicht um die Wichtigkeit, diese Bedeutung davon. Sondern genauso wie ich sage, komm, wir gehen einkaufen. Ne? Komm, wir gehen in den Kindergarten. Genauso würde ich sagen, die Oma ist gestorben, wir gehen zur Beerdigung hin. Und dann wäre es schon wieder gut, man hätte vorher ein Buch gesehen und man wüsste, was man machen kann.
Eine super Empfehlung an der Stelle. Wer es noch nicht kennt, ist das Buch Die besten Beerdigungen der Welt. Ich kann es nur ans Herz legen. Ich glaube, Gustafsson ist der Name des Autors oder der Autorin, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wie du es gerade gesagt hast, ich meine, ich bin auch auf dem Land groß geworden. Wir haben ständig irgendwie tote Tiere angefasst und untersucht oder so. Dieses Thema einfach zu einem Normalen werden zu lassen, das ist es doch, worum es geht, oder? Also das ist ja auch das, was die Leben und Tod immer möchte, zu sagen, das gehört dazu und es muss eine gewisse Normalität bekommen. Bei aller Traurigkeit ist das etwas, was zum Leben dazugehört. Und den Ansatz von dir finde ich total spannend zu sagen, es ist ja per se erstmal nicht traurig, also solange man nicht persönlich betroffen ist. Ich glaube, da könnten sich viele Erwachsene auch eine Scheibe von abschneiden.
Ja, ich finde das ganz spannend. Du hast gerade die besten Beerdigungen der Welt empfohlen. Das finde ich ganz gut. An der Stelle würde ich auch gerne das Buch von mir ergänzen, Geht Sterben wieder vorbei. Da wird eine Geschichte erzählt, auf der einen Seite ist der Opa stirbt. Mir wäre das lieber gewesen, der Uropa wäre gestorben, weil dann auch Großeltern das Buch vielleicht noch eher in die Hand nehmen, wie wenn der Opa, das heißt, also ihre Altersklasse gestorben ist. Ja. Das wäre tatsächlich eine pädagogische Überlegung gewesen, wo der Verlag nicht mitgegangen ist.
Okay.
Sondern gedacht hat, das ist zu kompliziert, da muss man die ganze Familiengeschichte mit reinbringen. Aber das interessiert Kinder weniger. Ja, wir können, ich sag mal, hört sich jetzt komisch an, aber den Uropa eher sterben lassen wie den Opa, der mich immer vom Kindergarten abholt. Und auf der einen Seite wird diese Geschichte erzählt und es werden Beispiele auch gebracht, was man machen kann bei der Beerdigung, dass man bunte kleine Taschentücher mitnehmen kann, womit die Kinder sich selber, aber auch andere Kinder, andere Menschen trösten könnten. Und auf der anderen Seite stehen Fragen und immer wieder passend zur Geschichte. Hört Weinen wieder auf? Wie lang dauert Traurigkeit? Geht Sterben wieder vorbei? Können Tote lachen? Und auch, wie tief ist das Loch in der Erde? Wird man von Würmern angeknabbert? Nein, wird man nicht. Und diese Fragen da drin, das sind Fragen von Kindern, das sind aber auch Fragen von Eltern, die mich bei Facebook anschreiben und sagen, ich habe da mal eine Frage. Und das Spannende ist, dass ich von zwei Familien im Augenblick weiß, dass die Kinder das Buch als Lieblingsbuch haben. Das muss jeden Abend vorgelesen werden. Da ist überhaupt keiner gestorben. Und dann denke ich, wie cool ist das, dass das ein gutes Nachtbuch ist. Und was sie immer wieder interessant finden, weil es ist sachlich geschrieben. Und das ist das, was wir alle brauchen. Wir brauchen eine Erklärung dafür. Warum passiert das mit uns? Was macht das mit uns? Warum ist das so? Warum muss ich in die Schule gehen, hat einer meiner Söhne gesagt. Ich kann jetzt schreiben. Ja, und dann musst du ihm versuchen zu erklären, dass das nicht nur der Norm entspricht, sondern auch, warum das einen Sinn macht, dahin zu gehen. Und das brauchen wir auf allen Ebenen und erst recht bei den emotionalen Ebenen, die uns sonst so überschwappen. Wir brauchen Sachlichkeit da drin, Erklärung, eine Prise Humor, all das braucht es da.
Wenn man dabei davon ausgeht oder wenn wir jetzt eine Situation haben, wo wirklich ein Trauerfall passiert ist, das heißt, das Kind ist betroffen. So. Wie kann ich jetzt mit dem Kind darüber sprechen? Oder gibt es etwas, was ich dem Kind Gutes tun kann in so einer Situation? Nehmen wir jetzt mal an, der Opa ist gestorben.
Das Gute ist, dass ich das Kind teilhaben lasse. Ja, dass ich, wenn ich darum weiß, dass der Opa sterben wird, das Kind schon vor darüber informiere und dass ich dann eben sagte, Opa ist gestorben. Und wenn ich als Mutter traurig bin, dass ich sage, und ich bin ganz fest so traurig, dass der Opa gestorben ist. Und das Kind sagt vielleicht dann zu mir, Mama, nicht weinen. Und dann sage ich, doch, ich muss weinen oder ich weine, weil ich so fest so traurig bin. Und auch das nach Möglichkeit erklären. Wenn ich dazu in der Lage bin, bei Omas und Opas geht das oft oder wenn es jemanden im Umfeld gibt, der Familie, die das erklären, die dem Kind auch erklären, aber das hört wieder auf. Die Mama ist feste traurig, aber die hört wieder auf. Die Mama hat auch schon mal feste gelacht, ganz feste gelacht. Und dann hat die auch wieder aufgehört. Also wir brauchen ein Beispiel aus dem Leben. Nach Möglichkeit das Kind mitnehmen, das Kind begreifen lassen, was tot ist. Und dann eben in der Tür stehen bleiben und sagen, schau, da liegt der Opa und der bewegt sich gar nicht mehr. Und das Kind vorfragen, was sollen wir dem Opa mitbringen? Denn wenn wir selbst tätig sind, dann werden wir nicht erschlagen von diesem Bild, sondern wir können dann selber in Handlung gehen. Schau, wir haben dem Opa eine Blume mitgebracht, wir haben ihm ein Kissen mitgebracht oder ein Bild mitgebracht. Wo sollen wir das hinlegen oder vielleicht hinhängen? Und wenn du nicht magst, kann ich das für dich machen. Oder die Bestatterin, der Bestatter kann das machen. Und wenn ich als Mutter, als Vater unsicher bin dabei, dass ich dann Menschen dazu nehme, die mir helfen, die mich unterstützen, die mir aber nicht alles abnehmen, sondern die auch mir hilfreich sind. Ja, denn ich als Mutter, ich als Vater kann das eigentlich. Ich bin nur gehemmt, weil ich unsicher bin, weil es eine neue, die erste Situation ist, wo mein Vater, meine Mutter stirbt. Und da brauche ich selber Unterstützung, aber ich kann es. Ich brauche ja eine Hilfe dabei. Genau.
Deswegen, das wäre jetzt auch so eine Frage von mir. Du hast ja, also Lavia ist ja eine Familientrauerbegleitung. Also man kennt die normale Trauerbegleitung, die unterscheidet sich in Erwachsene und Kinder auf, aber du bietest Familientrauerbegleitung an. Was ist das Besondere?
Das Besondere ist, dass wir eben die Familie im Blick haben, dass wir sagen, wir können nicht nur Kinder- oder Jugendtrauerbegleitung machen, auch die Eltern müssen mit ins Boot reingeholt werden. Also es können nicht Eltern zu uns kommen, die sagen, mein Kind ist traurig, ich sag mal, mach mal gesund, sondern dass wir dann sagen, wie geht es dir denn damit? Und wenn die Mutter sagt, ach, es geht schon, ich schuck's einfach runter, man muss ja weitermachen, man muss ja stark sein, dann deutlich zu machen, dass Trauer ansteckend ist. Alle angeborenen Gefühle sind ansteckend, Freude ist ansteckend. Wenn hier einer einen guten Scherz macht, dann lachen alle mit. Und wenn einer Angst hat, dann berührt es den anderen auch. Und wenn ich traurig bin, das ist auch ein angeborenes Gefühl, dann löst das etwas bei meinem Gegenüber aus. Es löst Mitgefühl aus. Es löst nicht eine Mittrauer aus. Wenn ich jetzt erzählen würde, mein Hund ist gerade gestorben, oh Gott, ich kann jetzt gerade gar nicht weiterreden, dann kennt ja keiner meinen Hund und es trauert keiner um meinen Hund. Aber es könnte dann viele Menschen geben, mein Hund ist übrigens nicht gestorben, aber es könnte viele Menschen geben, die dann sagen, ach je, ach, das ist aber traurig. Und die fühlen mit mir und die fühlen vielleicht mit ihrem eigenen Hund, der gestorben ist. Ja, und das löst dieses Gefühl aus. Das hat die Natur so eingerichtet, damit wir mitfühlend sind. Und das passiert auch in den Familien. Das heißt, die Mama schluckt es runter, aber die hat die Traurigkeit in sich, die kommt aus den Poren raus. Und das Kind merkt das. Und das Kind wird aufpassen, nicht über Traurigkeit zu reden, um die Mama nicht so traurig zu machen. Oder ich nehme jetzt ein Beispiel, davon gibt es aber ganz viele. Wir haben einen Jungen, der Paul, von dem ist die Mama gestorben. Und der Papa, der ist traurig, der schluckt die Traurigkeit runter. Wenn man den Paul fragt, Paul, ist der Papa auch traurig? Dann nickt er, der ist 6 Jahre alt. Und ich sage, woran erkennst du denn, dass Papa traurig ist? Und dann sagt er, der hat Wasser in den Augen. Dieser Papa weint aber nicht, der hat Wasser in den Augen und dann schluckt der. Und der Paul, der macht ganz viel Quatsch immer zu Hause und der bringt seinen Vater zu Weißglut. Und im Grunde macht er den Papa so wütend, weil der kann die Wut vom Papa besser aushalten wie das Wasser in den Augen.
Okay.
Und als ich dann zu ihm aber sage, Paul, was würdest du denn machen, wenn der Papa weint? Da guckt er mich an und dann sagt er, dann würde ich ihn trösten. Und dann denke ich so, ja, der reagiert genauso, wie wir reagieren sollten. Ja. Aber dieser Papa lässt sich nicht trösten. Und dieser Papa, der gibt jetzt kein gutes Signal. Ja, der gibt auf der einen Seite das Signal, ich bin traurig, auf der anderen Seite hält er die Tränen zurück. Mhm. Und damit verwirrt er diesen kleinen Kerl und macht ihn so ein bisschen verrückt, sag ich mal. Und dann fängt er an, verrückt zu spielen. Der Papa wird sauer. Das kennt der Paul.
Damit kann er dann umgehen.
Ganz genau.
Ja.
Ganz genau. Und von da ist es so wichtig, wir müssen Großeltern mit ins Blickfeld nehmen. Und ich finde es fahrlässig. Ich finde es heute mittlerweile fahrlässig, wenn man Kinder- und Jugendtrauerarbeit anbietet und nicht die Eltern und nicht die Großeltern mit einbezieht. Wir haben einen 27-Jährigen, der kommt zu uns hin und sagt, ich komme hier zu euch hin und es tut so gut in der Trauergruppe junge Erwachsene und wenn ich nach Hause komme, dann sitzt meine Mama da und meine Mama ist so traurig, die zieht mich immer wieder runter. Kannst du nicht was machen? Mhm. Der ist in der Lage, das zu benennen. Das sind die 6-Jährigen noch nicht und das müssen wir aber wissen, mit unserem pädagogischen Wissen, ja, müssen wir da dran.
Aber das heißt ja, das ist ja ein unheimlich gutes Beispiel. Also was macht man dann? Also wenn man weiß, der Elternteil, der Vater oder die Mutter ist nicht in der Lage, über die Gefühle zu sprechen oder sie zuzulassen, also Thema Sprachlosigkeit in der Trauer. Was macht man dann?
Dann wendet man sich an den Kindergarten, an die Schule, je nachdem, ne, wo das Kind gerade ist und fragt nach, habt ihr Erfahrung damit? Ja, habt ihr Bücher vielleicht? Wobei Bücher an sich auch nicht ausreichen, weil man muss auch nochmal erklären, was dahinter steckt, ja, wie ich mit diesen Büchern umgehe. Und dann sich an Trauerbegleiter wenden, nach Möglichkeit, welche, die auch eine pädagogische Ausbildung haben. Ich denke, dass diese Kombi bei Kindern und Jugendlichen sehr wertvoll ist. Und dann sich Hilfe holen. Und dann geht es bei uns immer wieder darum, dass wir den Eltern erklären, warum reagiert das Kind so? Was ist da? Wir erklären den Eltern aber auch, was passiert mit dir? Und wir erklären ganz viel über diese gesellschaftlichen Normen, wo es immer wieder heißt, sei doch nicht so traurig und du musst stark sein für deine Kinder und du musst weitermachen. Und alle Leute klopfen auf die Schulter und sagen, ah, du machst es schon so gut. Und eigentlich müsste man auf die Schulter klopfen, wenn jemand weint. Und dann müsste man sagen, hey, das ist okay. Ja, das ist gut. Lass es raus. Weil es hört dann ja irgendwann wieder auf. Und wir erklären das. Also auch da gehen wir wieder sachlich ran. Wir gehen nicht in die Familie rein und denken, oh Gott, die Mama ist gestorben. Das hätte ich sein können und mein Kind. Sondern wir gehen da rein und wir schauen vorher, wie alt sind die Kinder? Sind die 3 Jahre alt? Dass wir dann sagen, um das 3-jährige Kind musst du dir im Augenblick weniger Sorgen machen, weil das 3-jährige Kind bekommt gerade die Stimmung hier mit, das versteht aber noch nicht, was das heißt. Ja, das 7-jährige Kind versteht schon mehr und um den 12-jährigen, da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall, wir müssen uns um alle kümmern, aber da müssen wir nochmal den Blick drauf haben, weil mit 12 kann es sein, dass er gerade ein schlechtes Gewissen hat, weil er denkt, so die Mama ist gestorben und ich war letztens zu frech gewesen. Und das heißt, da werden gerade Schuldgedanken ausgelöst oder Schuldgefühle. Der versteht schon mehr, der macht sich mehr Sorgen darum, wird der Papa das schaffen, was passiert mit uns, kommt jetzt eine neue Frau. So ganz viele Gedanken, die schon da sind, die ein 3-jähriges Kind nicht hat. Und da schauen wir einfach, auf welcher Ebene begegnen wir wem, welches Material bringen wir mit, um zu erklären, an Büchern oder auch an Dingen, was kann ich jetzt für den Verstorbenen machen, aber was kann ich auch für mich machen, was tröstet mich, was tut mir gut. Wir machen ganz, ganz viel Resilienzarbeit.
Also fördern der inneren Stärke und der inneren Selbstheilung sozusagen.
Und immer wieder zu überlegen, genau, was tut mir gut, wenn es mir schlecht geht, worauf kann ich dann zurückgreifen, wo kann ich nachfragen, wo kann ich hingehen. Und wir erleben das, dass Kinder, die zu uns gekommen sind, die 8 Jahre alt waren, die 10 Jahre alt waren, die kommen dann vielleicht für 2 Jahre, manchmal für 3 Jahre, einmal im Monat zu uns hin. Und dann sagen die, das ist okay. Und wenn die dann in die Pubertät kommen, merken die plötzlich, sie begreifen wieder mehr. Und je mehr ich begreife, also kognitiv, desto mehr betrauere ich natürlich. Ja, ich betrauere als 14-Jährige andere Dinge wie als 8-Jährige.
Ja.
Und dann melden die sich bei uns und fragen nach. Und das finde ich einfach wertvoll, dass die auf Dinge zurückgreifen können, wo sie gemerkt haben, das hat mir gut getan.
Ja, und das finde ich jetzt so interessant, weil du ja eben sowohl Kinder betreust und ihre Familie, aber eben auch Jugendliche. Und das ist immer so ein bisschen das Thema, wo ich denke, da müssen wir noch mehr tun im Bereich der Jugendlichen und der jungen Erwachsenen, was die Trauerarbeit anbelangt. Kannst du sagen, was vielleicht, du hast es schon jetzt kurz skizziert, was so die gravierenden Unterschiede sind zwischen der Kindertrauerarbeit und der Arbeit mit trauernden Jugendlichen?
Die trauernden Jugendlichen, die haben schon mehr Trauererfahrungen in ihrem Leben gemacht. Die lassen sich nicht nur leiten durch Erwachsene und halten sich an das von wegen, geh dahin, tu das, komm, wir machen jetzt das, sondern die haben auch ihren eigenen Willen nochmal, den sie stärker mit einbringen. Die haben nochmal einen anderen Blickwinkel. Und die begreifen im Grunde in der Pubertät, begreifen die, welche Dimension das hat. Als kleines Kind, da weiß ich, die Mama ist jetzt nicht da und jetzt fehlt es mir, jetzt bin ich traurig. Und dann kommt jemand und sagt, komm, wir gehen spielen, wir gehen ins Zoo. Und dann bin ich nicht mehr traurig, weil ich nicht weiß, dass die Mama nach dem Zoobesuch immer noch nicht da ist. Da denke ich gar nicht dran. Da geht mein Denken nicht hin. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat was mit kognitiver Hirnreife zu tun. Und in der Pubertät weiß ich das. Und dann sitze ich da und denke, ach, es bringt ja doch alles nichts mehr. Und Pubertät ist ja an sich schon schwierig ohne Trauer. Ja, da braucht man in der Pubertät nicht wirklich Trauer. Und dann kommt das noch dazu. Ich fühle mich verantwortlich und ich habe vielleicht Zukunftsängste. Ich bin dünnhäutiger, empfindlicher und fühle vielleicht eine Verantwortung den jüngeren Geschwistern gegenüber, den Eltern gegenüber, die noch da sind oder den Großeltern gegenüber. Das heißt, mein Denken ist weiter Und deswegen geht auch ein Verantwortungsgefühl eventuell weiter, eine Trauer ist weiter. Und darum zu wissen. Und deswegen auch da wieder, sie müssen ernst genommen werden. Sie brauchen Angebote, die ihnen entsprechen. Und wenn wir uns zum Beispiel mit Jugendlichen auch Bilderbücher anschauen, das kommt auch vor, dann begegnen wir denen mit den Bilderbüchern auf ihrer Ebene. Wir sagen vielleicht an mancher Stelle irgendwie, was hättest du damals gedacht? Und wie ist es heute? Ja. Und die brauchen einfach auch, ja, nicht nur Jugendliche, auch Kinder und Erwachsene, die brauchen eigentlich auch attraktive Angebote, damit die sich auf die Trauer einlassen, denn Trauer an sich alleine ist nicht attraktiv. Ja, so, das will man manchmal mit sich erstmal ausmachen, weil man so unsicher ist, und dann braucht es gute Angebote. Ich sag mal, ich habe hier vorne einen Fächer, ja. Den haben wir auch in bunt da, und dann haben wir Stifte da, und zum Sommer haben wir zum Beispiel hier Sachen drauf geschrieben und drauf gemalt, auch mit Jugendlichen, mit Kindern auch, die haben gemalt, die Jugendlichen haben oft hier in diese einzelnen Lamellen reingeschrieben, was tut mir gut, wenn es mir nicht gut geht, ja, was hole ich mir ran, genauso wie ich mir den Wind ranhole, wenn es warm ist, was wedel ich mir zu, was hole ich mir ran, damit ich in einer schweren Zeit ein gutes Gefühl habe. Und dann schreiben die Jugendlichen hier zum Beispiel drauf und dann reden wir anschließend drüber. Die müssen nicht über alles reden. Und wir sagen auch bei Jugendlichen zum Beispiel verstärkt, wenn ihr was draufschreiben wollt, was ihr aber nicht den anderen erzählen wollt, weil euch das peinlich ist. Es könnte ja sein, dass jemand sagt, na ja, dann hole ich mein Kuscheltier, das ist mir aber peinlich. Ja, da drauf zu schreiben. Dann denken die ja alle, ich bin noch ein Baby. Dann mach doch einfach drei Kreuze dahin. Oder wenn einer sagt, mir hilft Sex, aber da mag ich auch nicht drüber reden, weil auch das ein Tabuthema ist oft noch, ja? Dann mach doch einfach drei Kreuze dahin. Und wir reden später über ein, zwei Sachen, worüber du auch reden magst, und wir tauschen aus. Und indem ich aber auch schon erwähne und sage, wisst ihr, manche finden das peinlich mit dem Kuscheltier, aber so viele haben Kuscheltier, oder Sex kann entspannen, so. Und ich rede einfach so normal darüber, ohne zu sagen, hey, habt ihr das auch, ja? Dann kann es sein, dass sie ermutigt werden, darüber zu reden, oder dass sie nicht drüber reden, aber für sich wissen, ah, okay, ich bin da nicht alleine mit, ne? Und wir müssen denen einfach gute Angebote machen, und wir merken, dass die Jugendlichen ganz hohen Bedarf haben, auch darüber zu sprechen, weil sie einfach schon viele Erfahrungen gemacht haben und in der Regel da nicht drüber reden konnten, durften, wollten, weil sie nicht wussten, dass es geht.
Was ist das für ein Phänomen tatsächlich bei euch in den Trauergruppen? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ihr sitzt zusammen und wie bereitest du so eine Trauergruppe vor? Also ich bin immer sehr, sehr fasziniert, das muss ich dir auch nochmal sagen, über deine unglaubliche Kreativität. Also das mit dem Fächer jetzt als Beispiel. Oder ihr habt auch schon mal Holzherzen, zerbrochene Holzherzen gehabt. Wie bereitest du das vor, so eine Gruppe?
Wir arbeiten ja im Team. Wir sind immer 2 bis 3 Leute in der Gruppe. Die Gruppe ist 8 bis 10, 12 Leute groß. Und je nachdem, wie viele Jugendliche da sind, so teilen wir uns das später in Kleingruppen ein. Wir sprechen in der großen Gruppe, wir teilen aber auch ein, schauen dabei immer wieder, wer passt gut vom Gespräch zueinander, oder machen wir mal eine Jungsgruppe, eine Mädchengruppe. Und wir fangen immer an, ich habe es hier in kleinen Steinen liegen, wir fangen immer mit diesem Gesprächsstein an, oder Gefühlsstein nennen wir den. Das ist ursprünglich mal ein Stein gewesen, den wir für einen Friedhof gemacht haben, als Grabstein. Also ich erzähle dem Verstorbenen, wie es mir gerade geht, weil viele Menschen und erst recht Jugendliche, die stehen am Grab rum. Die wollen dahin und gleichzeitig wollen sie nicht hin. Es zieht sie hin und dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Es macht ihnen schlechtes Gewissen. Und da versuchen wir auch wieder Angebote zu machen, die sie aufgreifen können. So, ich erzähle der Mama, ich fahre in Urlaub, oder ich war im Urlaub und da war es total warm gewesen, oder ich bin gerade völlig durcheinander, oder mein Herz ist gebrochen, ich bin frisch verliebt, mir geht es gut, ich bin ganz aufgeregt. Und diesen Stein, den haben wir auch bei uns in der Trauerarbeit, und der geht bei jeder Gruppenstunde geht er rum. Wir arbeiten ja in Gelsenkirchen, wir haben viereinhalb Jahre lang in Haltern gearbeitet nach dem Absturz des Germanwings. Mhm. Und auch da gab es diesen Stein. Und der geht immer am Anfang rum, wie bin ich heute hier? Mhm. Mit welchem Gefühl bin ich heute hier? Und es ist faszinierend, ob wir das mit den 5-Jährigen machen oder mit den 15-Jährigen oder mit den 50-Jährigen. Jeder hört dem anderen immer zu. Es ist noch nie gesagt worden, oh, schon wieder der Stein. Es ist was Rituelles und die sagen uns ganz oft, wenn sie zu uns hinkommen, dann überlegen sie schon, mit welcher Seite bin ich heute eigentlich da? Das heißt, die steigen schon auf dem Weg zu uns hin ein. Ja, und wo wirst du im Leben gefragt und erst recht als Jugendlicher, wie geht es dir? Und alle hören zu und keiner lacht drüber. Ja. Und dann fragen wir immer vorab, wir haben WhatsApp-Gruppen, wir fragen vorher immer ab, wer von euch kommt zur Gruppe. Und dann schauen wir vom Team her, was ist gerade Thema? Ist Thema gerade Sommer, deswegen schauen wir nach dem Fächer? Oder ist Thema gerade, ich habe Ängste, dass noch jemand sterben kann. Und diese Ängste, die geben mir einfach keine Ruhe. Mhm. Greifen wir dann das Thema Ängste auf. Und die können halt in jeder Gruppenstunde auch immer wieder sagen, was ist deren Anliegen. Dann gehen wir darauf ein. Aber wenn wir merken, es ist ein Anliegen, was eine größere Tiefe hat, dann bereiten wir das nochmal vor fürs nächste Mal und sagen dann, das machen wir nächstes Mal, weil wir möchten es schon aufgreifen mit dem Wissen, was sie haben. Wir möchten uns aber darauf vorbereiten, damit es im Gespräch einen Wert hat und damit wir auch nachhaltig was mitgeben können. Mhm. Und ich sage jetzt mal, dieser Fächer hier zum Beispiel, der bringt uns jetzt akut ins Gespräch. Das heißt, die sammeln sich erstmal und schreiben und malen. Dann können wir darüber reden und die dürfen das ja mitnehmen. Das heißt, das hat ja noch einen bleibenden Wert. Das ist ja ein Trigger im positiven Sinne. Die schauen da drauf und nutzen das. Und wir gucken schon auch, dass wir Angebote da haben, die auch für Jungs attraktiv sind. Mhm. Das Spannende ist bei den Fächern, wir machen das mit den Fächern nicht jedes Jahr und wir haben ja auch wechselnde Jugendliche da, aber wir bieten das auch den Jungs an und wir haben gleichzeitig so ein Malzbier. Das ist so ein regionales Malzbier bei uns, das heißt Tut gut. Mhm. Und die können sich entweder einen Fächer aussuchen oder die Malzbierflasche. Und auf die Malzbierflasche können sie draufschreiben, was müsste da drin stecken, damit es mir gut tut, wenn ich es austrinke.
Okay.
Oder was müsste hier drin sein? Mhm. Und wir bieten ihnen beides an. Weil es könnte ja sein, dass ein Junge sagt, oh, ein Fächer, ne, mag ich gar nicht so.
Kram. Mhm, genau.
Ganz genau. Das Spannende ist aber, dass meistens die Jungs auch den Fächer aussuchen. Vielleicht auch, weil sie den eigentlich sonst nirgendwo kriegen. Mhm. Das kann auch sein. Genau.
Ja, vielleicht. Ja. Du hast es jetzt gerade schon erwähnt. Wir wissen es alle noch, 2015 ist ein Germanwings-Flugzeug über den französischen Alpen abgestürzt. Eine ganz dramatische Geschichte. Und dabei waren 16 Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen aus Haltern. Und du warst von Anfang an dabei. Magst du mal ein bisschen erzählen zu der Geschichte?
Ich hatte zu der Zeit eine Begleitung vom Jugendamt aus in Haltern. Und wir hatten einen Dreh gehabt für Menschenhautnah mit einer Journalistin in einer Familie, wo die Mutter starb. Und ich weiß noch genau, ich war im Fuhrpark gewesen, ich wollte Sachen wegbringen und da kam ein Anruf aus Haltern von einer Mutter, von Claudia Fromme, die selber ein Buch geschrieben hatte, dadurch waren wir uns bekannt. Mhm. Und die hat gesagt, Mechthild, da ist was ganz Schlimmes passiert, es ist ein Flugzeug abgestürzt, es sind Schülerinnen und Schüler von unserer Schule mit dabei, zwei Lehrerinnen, das sind auch Bekannte von meinem Sohn da. Mhm. Und sie hat einen Kontakt geschaffen zum Sekretariat, hatte dann in der Schule schon angerufen, hatte gesagt, Mensch, da gibt's in Gelsenkirchen Leute, die arbeiten noch mit Kindern und Jugendlichen. Und wir sind dann abends bei ihr noch vorbeigefahren, sind nach Haltern gefahren und hatten aber auch den Anruf vom Morgenmagazin, vom WDR, haben wir den Anruf gehabt, ob wir als Experten was sagen würden, weil die Journalisten sagten, sie stehen da und sie haben fast alle Kinder im ähnlichen Alter und sie sind sehr berührt.
Ja.
Und das, was dann vor Ort war, war nicht nur, dass wir als Expertinnen, ich bin damals mit Beate Seemann, meiner Kollegin, hingefahren, später war die Helene Löhring auch noch mit dabei. Wir sind nicht nur dahin gefahren, um als Expertin was im Interview zu sagen, sondern es ging auch darum, den Journalisten und Journalistinnen auch nochmal, ja, auch Tipps zu geben. Ja, so, was passiert da, wie kann ich damit umgehen und Fragen zu beantworten, damit die anschließend auch wieder andere passende Fragen gestellt haben. Dann sind wir an der Schule gewesen, sind eingeladen worden vom Notfallseelsorger und vom Direktor, am nächsten Tag mit in die Schule zu kommen. Und wir waren dann im Lehrerzimmer und dann sind Lehrer gekommen, die Notfallseelsorger und Seelsorgerinnen und unser Trauerbegleiter mit in die Klassen genommen haben. Und das, was, soweit ich weiß, alle gemacht haben, die haben alle die Trauerbegleiter, Trauerbegleiterinnen und Seelsorger sprechen lassen. Heute würde ich immer wieder dafür plädieren und würde sagen, Leute, macht Fortbildungen und nehmt später die Trauerbegleiter und die Seelsorger als euren Rückenhalt mit. So wie ich sage, der Papa wird sterben, das muss die Mama sagen.
Also du meinst jetzt gerade, die Lehrkräfte sollen Fortbildungen machen, um nicht jemand anders sprechen zu lassen, sondern die Lehrkräfte selber.
Ja, okay. Genau, aber die sollen uns gerne mitnehmen, dass wir ihnen den Rückhalt geben, ja, dass sie wissen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, dann können wir ergänzen. Wir können grundsätzlich nochmal ergänzen mit dem Wissen, was wir haben. Aber übergebt es nicht einfach Menschen, die ihr früher nicht kennt. Denn das ist tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen ein Dilemma, dass die Notfallseelsorge nicht ausreichend ausgebildet ist für Kinder und Jugendliche. Die machen eine wertvolle Arbeit und die sollte man nicht missen, aber sie sind nicht ausreichend dafür ausgebildet. Eine Stunde da zu stehen und Jugendliche ins Gespräch zu bringen, die nicht sprechen wollen, die da so sitzen und denken, was willst du hier? Ich will dich hier nicht haben, ja? Das ist eine Not für die Seelsorger, das ist eine Not für alle im Grunde. Wir haben damals die Gefühlsmonsterkarten mitgebracht und sind darüber ins Gespräch gekommen mit Jugendlichen, die eigentlich nicht reden wollten. Und wir haben gesagt, wenn ihr darüber jetzt gerade nicht reden mögt, der Lehrer wollte gerne haben, dass wir bleiben, dann erzählen wir euch einfach ein bisschen was von anderen Jugendlichen. Und wir haben ihnen Reaktionen erzählt, wir haben von anderen erzählt und haben es ihnen selber erleichtert, sich darin wiederzufinden oder auch abgrenzen zu können und zu sagen, oh, zum Glück habe ich das nicht oder leider habe ich das vielleicht nicht. Und dann haben wir Trauergruppen angeboten. Wir haben über das Jugendamt haben wir einen Raum in der Stadt angeboten bekommen und über die evangelische Kirche und haben dann das Jugendheim genommen und haben das die ersten 2,5 Jahre zweimal im Monat angeboten. Und wir haben das Angebot niederschwellig gehalten. Wir haben Schüler aus der Oberstufe gehabt, die mit uns im Kontakt waren und die das ans schwarze Brett gehängt haben, die das in WhatsApp-Gruppen reingegeben haben, weil es tatsächlich viele Jugendliche so erlebt haben, dass sie diese Notfallhilfe als übergriffig empfunden haben und eben gedacht haben, kennst du einen, kennst du alle.
Okay. Und warum haben die das als übergriffig empfunden?
Weil sie zum Beispiel gesagt haben, wir haben gesagt, wir möchten nicht drüber reden, das ist einfach weiter gefragt worden. Sie sind umarmt worden von Menschen, die sie nicht kannten. Sie haben in kleinen Gruppen zusammengestanden und dann drängte sich da plötzlich jemand mit rein und ging mit ihnen ins Gespräch. Das war so eine aufgedrängte Hilfsbereitschaft und nicht eine angebotene, sondern eine aufgedrängte. Das haben tatsächlich viele eben erlebt und sie haben die Journalisten erlebt, die sehr extrem oft reagiert haben. Und von daher war so eine Vorsicht da. Und da war das für uns ganz wertvoll, dass eben Schüler, die Vertrauen hatten zu uns oder die uns aus dem Gespräch schon kannten, dass die weitergegeben haben, hey, da könnt ihr hingehen. Und es sind bis auf eine Familie sind alle Geschwisterkinder bei uns gewesen, von denen, die gestorben sind, und beste Freunde und Freundinnen. Und das war auch nochmal ganz interessant, weil die haben im Anfang gedacht, sie dürfen da nicht hinkommen, weil es ja nicht ihre Geschwister waren. Und das ist so wichtig, Jugendlichen auch nochmal deutlich zu machen, hey, manchmal seid ihr als Freunde und Freundin näher dran, als Geschwister. Ja. Ich meine, jeder, der Geschwister hat, der weiß darum, ja. Man mag sie nicht missen, aber manchmal doch.
Ja, oder eben auch Jugendliche.
Man erzählt den Geschwistern später mehr. Also ich merke das so, ich kann heute mit meinen Geschwistern viel persönlicher reden, als das früher gewesen ist zu Hause. Ja? Also Geschwister, die haben einen Wert und Freunde haben einen anderen Wert. Es geht gar nicht um mehr oder weniger, ja, aber die Beziehungen sind oft unterschiedlich eben dabei. Und dann waren eben beste Freunde und Freundinnen mit dabei gewesen und Wir haben ganz, ganz viel auch wieder in diesem Bereich gemacht. Im Grunde denke ich auch Traumaprävention, ja. Mhm. Auch dieses wieder, was tut mir gut, wenn es mir schlecht geht. Und wir haben mit ganz vielen Fragen gearbeitet. Also Fragen sind so unsere Spezialität bei Lavia. Wir haben in der zweiten Gruppenstunde haben wir Teller da gehabt mit so Weingummis. Mhm. Zum Beispiel lagen da Fledermäuse drauf. Mhm. Und es stand auf dem Tellerrand, haben wir auf dem Pappteller draufgeschrieben, hast du schlechte Träume, komische Gedanken? Das war die Frage. Mhm. Oder es war ein Glücksschwein drauf, kann ich jemals wieder glücklich sein?
Und dann hat man oder, sich das entsprechende Gummis genommen? Dann?
Aber man, genau, man durfte sich das nur nehmen, wenn man die Frage gelesen und beantwortet hat. Ganz okay. Genau. Mhm. Und um darüber einfach ins Gespräch zu kommen. Und das war ganz spannend, weil die Fledermaus zum Beispiel nicht gemocht wurde von der Lakritzart. Also Lakritz und Weingummi ist das. Die wurde nicht gemocht. Aber die Frage war so spannend. Und dass sie dann gesagt haben, kann ich auch die Frage nehmen und eine andere Süßigkeit? Und natürlich ja, weil es geht uns ja im Grunde auch nur darum, über ein attraktives Angebot ins Gespräch zu kommen. Und damals war ein Jugendlicher da, der war 14 Jahre alt, ein Junge. Der war das erste Mal da gewesen. Und als er gegangen ist, hat er den Stein genommen und dann hat er das Herz genommen und hat gesagt, ich gehe mit dem Herz, weil mir ist hier das Herz aufgegangen. Und das ist hier nochmal ganz anders. Meine Freunde sind echt cool, aber mit denen kann ich nicht so drüber reden. Mhm. Und das hat mich so total berührt, weil dieser 14-jährige Junge hätte ohne diesen Stein und ohne das Erleben niemals gesagt, mein Herz ist aufgegangen, weil es eigentlich nicht die Worte von einem 14-Jährigen sind.
Stimmt.
Ja, und wo ich so denke, das sind so viele kleine Dinge, die dazu beitragen, dass wir eine Sprache unterstützen. Ja, diese Begriffe sind ja bekannt, die sind nur nicht verwandt, benutzt. Und dass wir denen plötzlich einen Boden bieten, wo sie auf einmal ja auch diese Sprache ausdrücken können, diese Gefühle ausdrücken können.
Du hast ja auch, oder ihr habt auch aus euren anderen Trauergruppen Jugendliche mitgenommen nach Haltern. Das hat, glaube ich, ganz, ganz viel gemacht mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern zu hören, dass es auf Augenhöhe sozusagen andere gibt, denen es auch die auch einen Verlust erfahren haben. Das muss wirklich berührend gewesen sein, oder?
Ja, ja. Ja, wir haben Jugendliche, Jungs und Mädchen bei uns angesprochen, wo wir gewusst haben, die können darüber reden, die haben es erlebt, aber die sind stabil auch. Ne? Das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, dass sie nicht direkt so reingezogen werden. Und dennoch sind sie oft noch mal berührbarer, wie Jugendliche, die es nicht erlebt haben, dass ein naher Mensch gestorben ist. Mhm. Und gleichzeitig sind sie stärker wie ein Jugendlicher, der es nicht erlebt hat, weil sie haben auch gelernt, wie etwas heilen kann. Mhm. Und wir haben mit denen erst zusammengesessen und haben darüber gesprochen, was kann uns begegnen? Welche Traurigkeit kann uns begegnen? Was kann das mit einem machen? Ebenso, wie kann man dann reagieren? Und dann haben wir die erste Gruppenstunde gehabt und es waren Jugendliche aus Haltern eben da. Und unsere Jugendliche. Und uns war das wichtig gewesen, weil wir gesagt haben, diese Jugendlichen, die sind gerade in diesem Modus, ich kann es noch gar nicht fassen, das kann ich noch gar nicht glauben, das ist ein schlechter Film. Wird das jemals wieder gut gehen? Ja? Ich nenne es in meinem Lavia-Traummodell auch immer dieses Funktionieren. Ja? Ich mache das jetzt einfach. Ne? Ich gehe jetzt hier zur Gruppe hin, weil die meisten waren von ihrer Mama geschickt worden. Ja? Nicht vom Papa, von der Mama waren die in der Regel geschickt und auch gebracht worden mit dem Auto. Und dann saß Carla da. Ich weiß das noch ganz genau. Carla saß vor Kopf und dann sagte sie in die Runde rein, kennt ihr das auch? Ihr wart unterwegs und ihr wollt nach Hause und gleichzeitig wollt ihr nicht nach Hause, weil ihr wisst genau, wenn ihr die Tür aufmacht, dann schlägt euch die Traurigkeit entgegen. Mhm. Und dann sagte der Yannick, ja, hört das wieder auf? Und dann saß Carla da und sagte, ja, das geht wieder weg, das geht wieder weg. Und das war, es war ein Versprechen. Es war eine Klarheit da drin, es war eine Sicherheit da drin gewesen. Und die Carla fühlte sich erinnert und erkannte dieses Gefühl auch wieder. Mhm. und konnte aber nochmal von der anderen Seite da heute drauf gucken. Und der Yannick, mit dem haben wir zwischendurch immer wieder nochmal Kontakt, weil wir viele Jugendliche auch haben, die melden sich einfach so zwischendurch und sagen, hey, wie geht's? Oder ich will mal erzählen, ich mache gerade hier eine Ausbildung oder da eine Lehre. Und der Yannick erinnert sich an diesen Moment. Ja, es gibt manchmal solche Momente, die sind so prägend, die behält man irgendwie ewig dabei. Und da sind wir wirklich den Jugendlichen sehr dankbar gewesen. Der René, der da gesessen hat, René, von dem war die Mutter an Krebs gestorben und René ist so ein Extremsportler gewesen. Mhm. Und der dann gesagt hat, wisst ihr, Trauern ist so ein bisschen so wie so ein Sport. Ne? Man muss üben und üben und manchmal denkt man, man kann nicht. Aber man muss immer ein Stück drüber gehen und so baut man seine Muskeln auf. Und das sind so diese emotionalen Muskeln, sag ich heute immer wieder, die da aufgebaut werden. Und im Grunde haben die alle so Beispiele gebracht, die persönlich waren und die bei den Einzelnen unterschiedlich wertvoll halt angekommen sind. Und das Spannende ist auch, die Marieke, die studiert heute Psychologie und Enya ist Ergotherapeutin. Diese beiden werden jetzt im Dezember bei mir eine Weiterbildung starten.
Toll.
Und werden Trauerbegleiterin werden. Und wir haben insgesamt 3 Psychologinnen oder werdende Psychologinnen, die im Bachelor oder Master sind und die alle sagen, es wird nicht gelehrt. Es wird nach wie vor als Störungsbild gelehrt, die Trauer. Und diese jungen Menschen, und das finde ich ist der Wert an der Familientrauerarbeit, diese jungen Menschen haben es anders erfahren und die werden tatsächlich die Welt verändern. Also ich sage es mal ganz groß, ja?
Ja, ist so.
Denn ich glaube einfach, wenn wir den Umgang mit Trauer verändern, verändern wir ganz viel in der Welt. Und die hören sich das an und die müssen ihre Klausuren schreiben, aber die müssen nicht danach handeln. Und das ist einfach so wertvoll. Und es ist so wertvoll, dass wir das bei ganz vielen Jugendlichen bei uns erleben, dass die später wiederkommen, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie bei uns mitarbeiten oder dass die eben in verschiedenste Berufe reingehen und immer wieder die Rückmeldung geben, wie handfest für sie das Thema geworden ist, wie hilfsbereit die geworden sind, auch auf andere Menschen zuzugehen.
Also ich glaube, das Wort wertvoll ist ganz wesentlich für deine Arbeit, für die ich stellvertretend für viele andere sehr, sehr dankbar bin. Wie gesagt, wir kennen uns schon so lange und sind jetzt am Ende unseres Interviews angekommen. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass du in deinem Urlaub, das möchte ich ja auch nochmal sagen, du bist gerade in Italien im Urlaub, dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Wer noch mehr über Mechthild und ihre Arbeit erfahren möchte, kann das auch über unsere Internetseite machen. Und du wirst nächstes Jahr bei uns auch, so hast du es mir versprochen, da sein, auf der Leben und Tod und einen Vortrag halten. Darüber freue ich mich sehr. Zum Schluss, das sei nochmal ergänzt. Ich stelle am Ende immer meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern die eine Frage, die du kennst die Bucketlist, was man auch alles gemacht haben möchte in seinem Leben. Und ich würde dich bitten, den folgenden Satz zu vervollständigen. Bevor ich sterbe, möchte ich ...
Möchte ich mit meiner ganzen Familie nochmal hier in Assisi sein und auf der Piazza der Comune ein Zitroneneis essen. Oh. Also es ist was ganz Niederschwelliges, so was ganz Großes. Genau.
Ah, Zitroneneis kann so wunderbar sein, wenn es gut gemacht ist. Also es gibt ganz schreckliche Zitroneneis-Varianten, aber da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
Das stimmt. Und es gibt viele, viele große Sachen und so weiter. Aber ich finde auch diese Sachen wie so ein Zitroneneis in der Sonne an einem Lieblingsort zu essen, ja, das gehört genauso dazu. Ja. Es sind diese Summierungen, genau.
Liebe Mechthild, ich wünsche dir noch ganz viel Zitroneneis in deinem Leben. Und ich freue mich sehr über unser Miteinander und dass es noch viele Gespräche geben wird. Dir erstmal noch eine ganz tolle Urlaubszeit und bis ganz bald.
Maike, ganz vielen Dank und auch ganz vielen Dank an dich und das ganze Team von der Leben und Tod. Ich bin ja schon lange dabei und ich mag es einfach so da zu sein und mein Team wartet darauf, dass wir alle auch wieder kommen können, weil es einfach so ein wertvoller Begegnungsort ist und weil es einfach auch eine Basis dieser ganzen Arbeit ist. Mhm. Ja. Danke.
Danke dir auch dafür. Mhm.